nach Europameisterschaften, die im Fernsehen übertragen werden, nach Weltmeisterschaften und vor allem Olympischen Spielen. Da gibt es dann immer so einen Nachfrageschub an Leuten, die sagen, ach Mensch, finde ich ja toll, sieht auch ganz interessant aus, gehe ich mal hin. Wir sagen immer so, von 10, die kommen, bleibt vielleicht einer.
Wenn Curling im Fernsehen kommt, schauen Tausende stundenlang zu. Erst spöttisch, guck mal, die Verrückten schrubben wieder das Eis. Dann staunend, irre, wie sich der Stein da reindreht. Und schließlich gespannt, mal sehen, was sie als nächstes machen. In die Stadien selbst aber kommen nur selten Zuschauer, sagt Lars Poltorek, der Curling-Obmann beim Berliner Eissportverband.
Als Kind habe ich Schach gespielt, danach war ich 10 Jahre Fußballschiedsrichter und dann kam ich halt nach der letzten Olympiade zum Curling. Wie kommt man dazu? Man guckt es im Fernsehen. Ja, und dann halt gegoogelt, Curling Berlin, kam sofort der Verein. Ich dachte, naja, Berlin, 3,5 Millionen Einwohner, da ist jetzt der große Curling-Superverein mit hunderten von Mitgliedern. Und als ich damals anfing, waren wir 12 Mitglieder. Mit mir kamen noch 3, 4, 5 andere und nun sind wir schon ja, fast 30.
Das Team des ESC Berlin ist heute Gast beim Hafen Hamburg Pokal, einem traditionsreichen Turnier mit Teams aus der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden und Schottland. Hamburg ist neben Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und Füssen eine der Top-Adressen im deutschen Curling. Die rote Halle mit Bogendach ist einzigartig in Deutschland. Kein Schlittschuh hat je das heilige Eis berührt. Es ist so schnell, dass das Berliner Team sich erst umstellen muss.
Bei uns ist das Eis langsamer. Das heißt, wir sind immer geneigt, den Stein schneller anzuschieben. Was zur Folge hat, dass er natürlich dann hier durchgeht und irgendwo hinten gegen die Bande geht. Weil wir von uns zu Hause halt die Erwartung haben, langsam spielen heißt, der Stein bleibt unterwegs irgendwo liegen.
Lars Poltorek stützt sich auf den Besen. Sein Team hat bereits 2 Steine in dem mit einem blauen, einem weißen und einem roten Kreis wie eine Zielscheibe markierten Haus untergebracht. In 40 Metern Entfernung stößt sich die Spielerin der gegnerischen Mannschaft vom Startblock ab. Linker Fuß und rechtes Knie auf dem Eis, Oberkörper aufrecht, Blick geradeaus, gleitet sie wie ein Schwan auf die Markierungslinie zu, an der sie den Stein loslassen muss. Er wiegt 20 Kilo, ist aber leicht zu bewegen, sagt Lars Poltorek.
Nach einer Stunde Einweisung schafft man es eigentlich, den Stein bis zum anderen Ende zu schieben. Aber die Kunst des Curlings ist eben halt, ihn nicht irgendwo dahin zu schieben, sondern eben genau an diese Stelle.
Das Turnier dauert 3 Tage. Auf 4 Feldern curlen 8 Teams gleichzeitig. Die Spieler wischen tief vorgebeugt das Eis, rufen sich gegenseitig Kommandos zu oder stecken gerade die Köpfe zur Taktikbesprechung zusammen.
Ja, 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 komm, hurry, hard, komm, ja.
Die Fachausdrücke sind Englisch. In Schottland und Kanada ist Curling Volkssport. Ein guter Curler muss das Eis lesen können, sagt Andreas Feldenkirchen.
Das heißt, wenn wir jetzt anfangen zu spielen im ersten Durchgang, also im ersten End, und spielen immer nur auf der linken Seite, so nach rechts rüber, dann entstehen da ganz schnell Bahnen, die schneller sind. Und wenn du einen Stein mal außen auf der anderen Bahn spielst, sind das teilweise 3, 4 Meter Unterschied.
Der Mannschaftskapitän des gegnerischen Teams, der Skip, wie es im Curling heißt, zeigt mit dem Besen den Punkt an, den der Spieler am anderen Ende der Bahn anvisieren soll und gibt ihm ein Zeichen, welchen Drall er dem Stein mitgeben soll.
Das, was der Sonja jetzt macht, spielt ganz außen, an dieser Kante zwischen Weiß und Blau. Und er soll eigentlich am Mittelpunkt landen.
Der Stein rotiert ganz langsam um die eigene Achse und beschreibt dabei eine Kurve.
Jetzt bewegt er sich immer. Wenn du von hinten stehst, ist es ganz toll. Es geht da wirklich einen halben Meter nach links, was man dann eben auch Curl nennt.
Das Geheimnis des Curls, der Kurvenfahrt, ist eine in den Boden des Steins eingeschliffene flache Mulde. Der schwere Stein liegt also nur auf den schmalen Rändern eines Kreises auf. Es geht darum, mehr Steine in der Nähe des Zentrums des Zielkreises zu platzieren als der Gegner. Um das zu erreichen, kann man den Stein behutsam an eine bestimmte Stelle manövrieren. Draw, sagen die Fachleute. Oder einen gegnerischen Stein aus dem Feld schubsen. Take out. Jedes Team hat sich eine Strategie zurechtgelegt und versucht, dem Gegner den Weg zu versperren und eigene Steine zu schützen.
Ich habe 1985 angefangen. Bei mir war es aus der Schulzeit ein Freund. Der Vater war hier engagierter Trainer im Club und sagte, du, uns fehlen ein paar Junioren, hast du nicht mal Lust? Ich würde jetzt gerne anfangen. Mein Vater fragt auch immer, hast du nicht Lust mitzuspielen? Und ich stehe heute noch hier mit 45 und spiele Curling.
Früher, als Curling noch im Freien gespielt wurde, fegten die Spieler mit dem Besen störenden Schnee, Laub oder Äste vom Eis. Heute geht es beim Wischen darum, durch Reibung das Eis zu erwärmen und für einen Moment aufzutauen. Denn auf dem so erzeugten Wasserfilm gleitet der Stein noch besser als auf dem Eis.
Das hier ist inzwischen eine Hightech-Variante. Das ist ein Carbonbesen im Stiel und vorne hat er so ein Cordura-Nylon dran, mit dem man die Oberfläche sehr schön bearbeiten kann des Eises.
Man muss fest aufdrücken beim Wischen. Und das ist ganz schön anstrengend, meint Andreas Feldenkirchen. Es gibt sogar Untersuchungen von Sportwissenschaftlern dazu.
Die haben festgestellt, dass so eine Bahn zu wischen ungefähr den Puls und den Körper so fordert wie ein Break beim Basketball.
An der Wand hängt eine Schiffsglocke. Wenn sie ertönt, wissen die Spieler, dass sie keinen Durchgang, kein End mehr beginnen sollen, weil das Eis neu präpariert werden muss. Eine unscheinbare Tür führt in den Maschinenraum der Eishalle.
Fünf nach muss eben mal bimmeln, ja.
Der diensthabende Eismeister liest Zeitung und schaut ab und zu auf die Uhr.
Mein Name ist Johannes Borinek und ich bin der zweite Eismeister. Nee, der dritte.
Er hat bereits alles für seinen Einsatz vorbereitet. Ein gießkannenartiger Apparat ist mit heißem Wasser gefüllt.
Der hat 1000 Löcher hier drin, ne? Warte mal, ich kann das jetzt nicht runter machen, das spritzt sofort los. Da alles ganz kleine Löcher, ne?
Die feinen Tröpfchen gefrieren sofort, wenn sie mit der Eisoberfläche in Berührung kommen und bilden kleine Eisnobben, Pebbles, wie es im Curling heißt. Ohne diese Pebbles würde sich der Stein durch den Druck seines Eigengewichts an der Eisoberfläche festsaugen. Das Brummen kommt aus dem Nebenraum. Dort stehen Maschinen, die dafür sorgen, dass das Eis in der Halle nicht auftaut.
Da hinten drin sind die Kompressoren. Mit Ammoniak wird eine Sohle gekühlt. Das ist so eine Salzlösung und die wird dann durch die Rohre gepumpt, was so unter dem Eis ist, ne? Im Beton eingelassen.
Ideales Eiskunstlaufeis ist -1 Grad kalt, Eisschnelllaufeis -2, Eishockeyeis -4 und Curlingeis -4,5 Grad. Eis wird nur am Anfang der Saison gemacht.
Dann steht das den ganzen Winter über und im Frühjahr, wenn Schluss ist, dann wird das abgetaut.
Im Curling-verrückten Kanada ist Eismeister in Curlinghallen ein richtiger Beruf mit festem Ausbildungsprogramm.
Ja, eigentlich bin ich ja Rentner. Ich mache da nur so ein bisschen. Ich war Maschinenschlosser im Hafen. Und der Chef von meiner Firma, den gehört das hier mit.
Er selber hat geboxt und Kampfsport betrieben. Curling ist seiner Meinung nach eher ein Spleen von Leuten, die es sich leisten können.
Also ich würde Sport in Anführungsstrichen sagen. Das schwitzt ja keiner. Aber Sport muss das wehtun, sonst ist das nichts.
Es ist 17 Uhr. Im 300 Kilometer entfernten Berlin betritt Bodo Heiß das Eis der Eissporthalle Charlottenburg. Gerade hat eine Eismaschine ihre Bahnen gezogen und die Spuren der Schlittschuhläufer beseitigt.
Und was oft passiert ist, dass an den Stellen, wo sich die Bahnen überlappen, sich so Tropfnasen bilden. Die sieht man kaum, aber dieser Curlingstein, dieser Granitstein spürt die sehr wohl. Und wenn wir auf solche Nasen treffen, dann wird der Stein abgelenkt.
Um 18 Uhr kommt eine Firma, die Curling als Betriebsausflug gebucht hat.
Ich muss mal gucken, wo wir jetzt mal nach hinten gehen und uns die ganze Bahn anschauen, ob wir da einfach drüber pebbeln.
Bodo Heiß kann keine Tropfnasen entdecken und entschließt sich fürs einfache drüber pebbeln.
Das ist ein umgebautes Insektenspritzgerät. So, und ich tue jetzt vorne auch noch eine Düse draufschrauben. Und zwar in dem Fall eine für Grobes. Jetzt kommt da heißes Wasser rein. Heiß heißt in dem Fall 28 Grad.
Er schnallt sich den Kanister auf den Rücken und lässt, indem er mit dem Schlauch hin und her wedelt, feine Wassertröpfchen aufs Eis regnen.
So, und ich habe mir jetzt hier eine Regenjacke angezogen, damit ich mir nicht den Ärmel komplett nass spritze.
Hinter ihm zieht ein Teamkamerad Curlingsteine in einem Holzrahmen übers Eis, um die Spitzen der Pebbles zu brechen. Ein weiterer kehrt den dabei entstehenden feinen Eisstaub mit einem breiten Wischmopp zusammen.
So, dann gehen wir mal zu den Leuten hin.
In der Zwischenzeit sind die Gäste eingetroffen.
So, dann folgt mir mal, wir haben eine Garderobe, glaube ich. Licht geht automatisch an und aus. zieht euch um und dann meldet ihr euch. Wir sagen den Leuten immer, sie sollen bequeme, aber warme Kleidung mitnehmen. Schuhe können sie ruhig Tennisschuhe oder Sportschuhe oder auch normale Winterschuhe nehmen. Hauptsache, diese Schuhe haben keine zu glatten Sohlen. So Leute, dann kommt einfach mal mit. Holt euch hier bitte so einen Besen.
Einen einzigen?
Reicht es mir einen?
Einige sind dick eingemummelt, andere tragen die Jacke offen. Sie sind Mitte 20, Anfang 30.
Wir sind Verkehrsregionalplaner.
Es sind Leute, die vermutlich viel am Computer sitzen. Auf die Idee, zum Curling zu gehen, sind sie gekommen.
Durch unseren Eishockey-Profi. Da steht er. Ich spiele hier auch beim Städteclub Eishockey und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass das vielleicht Spaß machen könnte.
Wenn ihr aufs Eis tretet, bitte denkt dran, ihr tretet von sicherem Grund auf unsicheren Grund.
Jeder Curling-Schüler hält in der einen Hand einen Besen und in der anderen eine mit Teflon beschichtete Unterschnallsohle.
Ich bitte euch, diese Teflonsohle immer nur nach Instruktion zu verwenden. Und dann würde ich sagen, treten wir mal aufs Eis. Ziel wird es nachher sein, dass ihr alle eine Abgabe machen könnt, alle ein Spiel spielen könnt und dass wir nachher einen kleinen Wettbewerb unter euch austragen und einen Gewinner des Abends ermitteln. Okay, los geht's.
Vier Gruppen A4 verteilen sich auf die Curling-Lehrer, die bereits Erfahrung mit Betriebsausflüglern haben.
Jetzt versuchen wir einfach mal als erstes, damit ihr ein Gefühl fürs Eis bekommt, den Slider anzuziehen und mit dem Slider ein bisschen zu rutschen.
Ich traue mich nicht.
Einfach ganz vorsichtig. Ihr könnt euch gut auf den Besen aufstützen und einfach ein bisschen vorrutschen.
Richard Zerreisinger gleitet elegant voraus. Ihre Schüler fühlen sich noch unsicher.
Ja, wie auf so einer Plastiktüte.
Seid ihr alle Rechtshänder? Gut. Dann wird es so sein, dass ihr in die Hocke geht und dann ist das linke Bein vorne. Das heißt, der Slider kommt auf den linken Fuß. Ja, weil der linke wird vorne sein, weil ihr den rechten, mit dem rechten gebt ihr den Stein ab, weil ihr eben Rechtshänder seid.
Sliding Delivery heißt die Abgabe des Steins aus dem Gleiten heraus. Im Grunde ist das ganz einfach, meint Curling-Lehrer Guido Potzun.
Arsch hoch, Bein nach hinten, dabei die Steine ein bisschen ranziehen. Ja? Dann die Steine schieben und...
Das Abdrücken aus dem Startblock klappt auch bei den Anfängern gut. Sie haben dann aber Schwierigkeiten, auf einem Bein knien zu gleiten und dabei das Gleichgewicht zu halten. Den besten Halt, um sich abzustützen, bietet der mitgeführte Stein, den es ja aber eigentlich loszulassen gilt.
Während ihr gleitet, versucht doch mal, ob ihr das Gewicht von der Hand auf den Fuß verlagern könnt. Das wäre ideal. Und wenn ihr das erreicht habt, lasst doch einfach mal den Stein los.
Es kann nicht viel passieren. Wer auf Knien über das Eis rutscht, fällt nicht tief.
Das ist dir jetzt passiert, weil du das Gewicht natürlich da hattest und nicht auf dem Fuß. Ne? Willst du es nochmal probieren? Hast du noch Kraft?
Schwung holen, das Gleichgewicht halten und dann auch noch zielen.
Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist ein bisschen kompliziert.
Der nächste Schritt. Zwei Spieler des Teams sollen das Eis vor dem Stein mit ihrem Besen wischen.
Ich spiele jetzt den Stein und wenn ich ihn abgegeben habe, dann fangt ihr an zu wischen. Ihr müsst nur sagen, wer wischt direkt am Stein und wer ist der andere. Das müsst ihr absprechen.
So, und jetzt wischt. Fest.
Hat die überhaupt eine Funktion, was wir hier machen? Toll, ja, gut. Einfach richtig drücken und wischen. Kraft aus den Armen.
Das ist sehr unsportlich.
Jetzt rächt es sich, zu dick eingepackt zu sein. Das Eis zu wischen ist schweißtreibend.
Also man unterschätzt es total. Also mit Besenschrubben in der Küche ist nicht zu vergleichen. Konditionssport hoch 10.
Guido Potzun dreht am Griff des Steins wie an einem Zeiger. Der Stein wird nicht einfach nur nach vorne geschoben, erklärt er, sondern dabei auch um die eigene Achse gedreht.
Um den Curl zu erreichen, muss man den Stein entweder so rum abgeben oder so rum.
Die 10-Uhr-Stellung ist für die Rechts-, die 14-Uhr-Stellung für die Linkskurve.
Welche Richtung jetzt entscheidend ist, das zeigt der Skip hinten an mit seinem Besen. Ja?
Das soll zur Einführung reichen, sagt Bodo Heiß. Es bleibt noch eine Viertelstunde, um das Gelernte auszuprobieren.
Ziel des Spieles ist es, diese Granitsteine von hier in das gegenüberliegende Ende zu schieben. Jedes Team bekommt 8 Steine. Es gibt 4 Spiele. Jeder Spieler kriegt infolgedessen also 2 Steine.
Wie war nochmal rechts?
Spielen wir alle auf einem?
Nee, wie war rechts?
Halt, es fehlt noch etwas, bevor es losgehen kann.
Gutes Spiel, wir tun uns alle die Hände schützen, selbstverständlich.
Jetzt gilt es, den Schwung richtig zu dosieren.
Es ist ein bisschen zu schnell, es dreht immer in die falsche Richtung.
Leider gibt es keine Möglichkeit, die Fahrt des Steins zu bremsen. Nein. Weiteres Wischen jedoch würde sie noch mehr beschleunigen.
Wischen! Kräftig! Wischen! Oh. Ja. Absolut Spitzenklasse!
Richtig gut!
Ein Curler schätzt und anerkennt die Leistung seines Gegners, heißt es in dem vom kanadischen Verband formulierten Verhaltenskodex. Das erfordert mehr als ein wortloses Shake Hands.
Also vielen Dank. Tolles Team.
Danke schön.
Ihr habt alle ganz fantastisch gespielt. Also, dass ihr alle die Steine nach hinten gebracht habt und so viele in den Ring geworfen habt, ist für Anfänger absolut sensationell. Richtig, richtig gut. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Wir trainieren immer Montagabend. Falls jemand von euch Spaß dran gehabt hat, darf er gerne nochmal wiederkommen. Also von den Leuten, die wir bisher da hatten, seid ihr einer der besseren Teams, muss ich sagen.
Zurück beim Hafenpokal in Hamburg. Na? Hände abklatschen, Begrüßung unter 17-Jährigen.
Ich bin Sebastian Engelhardt.
Dorian Zahn.
Leon Hundertmark.
Und ihr seid?
Ja, das Hoffnungsteam für den Curling Club Hamburg. Wurden vor 2 Jahren deutscher Juniorenmeister, haben bei der EOCC, das ist sozusagen die WM-Qualifikation, den 5. Platz erreicht. Und ja, den müssen Sie fragen. Das ist der Oberprofi.
Teamchef. Ja, ich habe noch hier schnell die Pads geholt.
Merlin Littke hält eine Plastiktüte auf. Darin sind graue Kunststoffkissen.
Das ist die Wischfläche, womit man halt wischt. Und so ein Ding kostet 25 Euro.
Und ist nach einem Turnier verbraucht und kann höchstens noch zum Training benutzt werden. Was ist noch an Ausrüstung erforderlich? Die Besen.
Da kann man in den ersten Jahren sicherlich welche von Club nehmen, aber es ist schon besser, wenn man dann einen eigenen hat. Die kosten so um die 100 Euro.
Und ein paar Spezialschuhe mit einer glatten und einer griffigen Sohle.
Die Curling-Schuhe, 200 Euro, können die schon durchaus mal kosten.
Die Steine werden von der Halle gestellt. Ein 8-teiliges Set kostet rund 5.000 Euro. Sie sind aus feinporigem Granit, wie es ihn nur in Schottland und Wales gibt, und brauchen 3 Tage, um sich zu akklimatisieren.
Ich war auf diesem Schnupperkurs in den Sommerferien und dann bin ich auch hängen geblieben, weil ich total Spaß hatte da.
Obwohl es im Fernsehen hohe Einschaltquoten erzielt, ist selber Curling zu spielen nicht gerade angesagt.
Wenn man sagt, dass man als Sport Curling macht, dann wird man immer ein bisschen komisch angeguckt.
Es wird derzeit bei den Jugendlichen weniger akzeptiert. Es ist immer noch der Sport, das sind irgendwelche Leute, die da auf dem Eis wischen. Und wird halt immer ins Lächerliche gezogen.
Vor allem das Wischen, das ist schon eine starke Anstrengung. Und dafür muss man auch wirklich Konditionstraining und so weiter machen, dass man das auch hinkriegt. Und das ist wirklich so ein bisschen so ein Problem, dass das nicht so wirklich gesehen wird.
Es kann durchaus sein, dass man die Namen der Hamburger Junioren später einmal im Olympiaaufgebot lesen wird. Denn in Deutschland spielen nur wenige Jugendliche Curling.
Ich glaube, vor 2 Jahren war bei der Deutschen Meisterschaft waren noch 10 Teams und jetzt sind es 6 Teams. Vor allem bei den Mädchen, die haben jetzt gerade mal 3 Teams überhaupt.
Darunter ist auch eines vom Curling Club Hamburg, auf das Trainerin Sabine Belkofer besonders stolz ist.
Wir sind jetzt gerade total glücklich, weil wir das erste Mal seit 25 Jahren wieder eine reine Juniorinnenmannschaft haben in Hamburg. Das war immer das Problem, dass ich nie 4 oder 5 Damen gefunden habe, die diesen Sport mit mir gemeinsam ausüben. Ich habe immer Spielgemeinschaften gehabt mit Süddeutschland.
In ihrer aktiven Zeit gehörte Sabine Belkofer zum Team des SC Riesersee aus Garmisch-Partenkirchen. Dorthin war Curling schon Anfang der 60er Jahre gelangt. 10 Jahre, bevor die Curling-Begeisterung Hamburg erreichte.
Ich bin zwar Hamburgerin, aber ich habe Verwandtschaft in Oberstdorf. Mein Onkel hat sich damals amüsiert, dass die Hamburger sich hier eine eigene Halle hinstellen, weil das ist ja auch nach wie vor in Deutschland einmalig, diese Halle. Nannte uns dann immer CC Humbug, hat mich aber dann irgendwann überredet, das einfach mal auszuprobieren. Dadurch, dass es eine kleine Sportart ist, kann man durchaus schneller mal Erfolge haben. Also ich habe, glaube ich, nach einem Jahr sofort eine deutsche Juniorenmeisterschaft gespielt. Das war natürlich toll. Mein Traum war eben immer, einmal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Das hat sich mit etwas Glück dann 2002 bewahrheitet.
Ich bin der Jerome Krasse.
Mein Name ist Andy Büttner.
Ich bin Erik Zommann.
Und ich bin Nico Büttner.
Die 4 sind Anfang 20. Sie fallen auf in ihren schicken schwarz-gelben Trainingsjacken. Das Team Andi Büttner aus Geising.
Der Ort Geising, der liegt in Sachsen, ist ca. 50 Kilometer von Dresden entfernt.
Und zwar im Erzgebirge, einer Region mit großer Wintersporttradition.
Nach der Junioren-WM, die 2000 in Geising war, haben wir mit Curling-Spielen angefangen, haben dann in Juniorenteams gespielt und jetzt vor 4 Jahren haben wir uns so gefunden und haben gesagt, wir wollen jetzt im Herrenbereich auch einfach mal sehen, wo wir stehen und dort einfach mal angreifen. Ich wohne in Geising.
Wir beide, Nico und ich, wir wohnen in Dresden, also was dann ein langer Anreiseweg ist zum Training. Und Jerome wohnt in Hamburg derzeit und arbeitet in Hamburg. Deswegen fahren wir halt viel in Deutschland umher zu den einzelnen Turnieren, um da halt auf den Turnieren einfach die Praxis zu finden.
Ende der 90er Jahre wurde ein modernes Eisstadion errichtet. Seitdem gilt Geising als Curling-Hochburg Ostdeutschlands.
Zu dem Sport gekommen sind wir an und für sich, weil der Curling-Sport bei uns im Schulsport betrieben wird. Das ist wie so eine Art Sichtung auch für den Verein.
Ui, Erik, nicht ganz so doll. Du sollst nur bis zum Hütchen sliden, okay?
Montagnachmittag im Eisstadion in Geising. Julia Meissner hat gerade ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Obwohl sie sich zurzeit um ihr Baby kümmert, leitet sie die Curling-AG der Oberschule, deren Teilnehmer vorsichtshalber Helme tragen.
Ich heiße Karl Strelle und ich bin 10 Jahre alt.
Ich heiße Dominik Rothe.
Ich bin der Liam Orschel,
Pascal Siegel, Franziska Rudloff.
Ich bin der Erik Hauswald, 13 Jahre alt und gehe seit ungefähr 4 Jahren die Curling AG.
Dominik und Karl, ihr wischt jetzt, ne? Dominik, du weißt doch noch, wie es geht.
Wischen! Fester! Wischen!
Es könnte noch energischer gewischt werden, findet Julia Meissner.
Fester!
Sie hat schon einige ihrer Schützlinge gefragt, ob sie Lust hätten, in den Curling-Verein einzutreten.
Los!
Also man hat wenn man mit 10 anfängt, eigentlich, glaube ich, gute Chancen, dann so mit 14, 15 schon so ausgereichte Technik zu haben, dass man ganz gut die deutsche Meisterschaft spielen kann.
Die Kinder schieben die Steine zur Übung aus kurzer Distanz in den Zielkreis. Wichtig ist, dass sie sagen, was sie vorhaben.
Wie hieß denn der Stein, den man reinlegt? Wisst ihr das noch? Das ist Draw, genau, sehr schön. Das will jetzt Franziska probieren und ist ein bisschen zu lang, kurz.
Franziska weiß noch nicht genau, ob Curling das Richtige für sie ist. Sie hat noch weitere Hobbys, Volleyball und Tanzen. Dominik spielt gerne Computer.
So, jetzt mache ich ein Take-out.
Alle Steine sind gespielt. Jetzt noch ein letztes Mal konzentrieren, um den Endstand zu ermitteln. Erinnert euch, ein Spiel kann nur zu null ausgehen, sagt Julia Meissner.
Und derjenige, der am meisten Steine zur Mitte hat, hat gewonnen. So, und jetzt guckt ihr, wie viele gelbe Steine am nächsten zur Mitte liegen.
1, 2, 3, 4.
Alles klar? Verstanden? Gut.
Montag ist Curling-Tag im Geisinger Eisstadion. An anderen Tagen wird Schlittschuh gelaufen oder Eishockey gespielt. Im Anschluss an die Schul-AG beginnt das Training der Junioren.
Ich wohne 10 Minuten weg von der Eishalle.
5 Minuten.
Clara Hermine Fromm und Isabel Beckmann sind 14 und 16 Jahre alt. Sie gleiten auf der glatten Sohle ihrer Curling-Schuhe über das Eis.
Die erste Viertelstunde oder so vom Training ist immer einsliden.
Und ansonsten, dann kommt eben drauf an, entweder Techniktraining oder man zieht halt kleinen Spiel auf, damit man so ein bisschen...
Oder halt, dass man die Erfahrung kriegt. Und dann haben wir noch Taktiktraining. Das ist dann drinne.
Geising ist ein malerisches Städtchen mit 1300 Einwohnern. Es blüht auf, wenn Schnee fällt. Gleich neben dem Eisstadion ist die Talstation des Skilifts. Wintersport wird hier großgeschrieben.
In der dritten Klasse gab es ein Angebot für eine Curling-AG und in der vierten Klasse war es Schulsportpflicht.
Bei mir war es in der fünften Klasse 2 Wochen Schulsportpflicht. Da gab es keinen Sport, sondern da hatten wir Curling für Sport.
Mittlerweile haben Isabel und Clara sogar schon an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Aber das sei nichts Besonderes, meinen sie.
Selbst wenn ich jetzt noch nie Curling gespielt hätte oder so, dann könnte ich mich auch, wenn ich über 14 wäre und für Leute hätte, könnte ich mich auch bei der deutschen Meisterschaft
bewerben. Allerdings ist die Regel zur deutschen Meisterschaft, es müssen 2 Stammspieler dabei sein, also 2 Spieler, die aus dem Verein sind.
Eine Spielerin aus Baden-Württemberg komplettiert das Geisinger Team. Isabel und Clara sehen sie erst bei der deutschen Juniorenmeisterschaft wieder, die diesmal in Geising stattfindet.
Ja. Letztes Jahr, da sind wir dann Dritter geworden, ne? Von 4 Teams. Dieses Jahr gibt es nur 3
Teams. Bei den Juniorinnen, aber bei den Junioren gibt es mehr.
4 oder 5.
Yay! Ja. Ja.
Beim Hafenpokal in Hamburg ist es Abend geworden. In der Bar herrscht Hochbetrieb. Die Stimmung ist gelöst. Fairness, Kameradschaft und Geselligkeit zählen viel im Curling. Ein Curler muss erst verlieren lernen, dann ist er auch würdig zu gewinnen, heißt es im Verhaltenskodex. Und ein Curler zieht eine Niederlage einem ungerechten Sieg vor.
Es gibt ein sogenanntes Spirit of Curling, also der Geist des Curlings. Deswegen gibt es beim Curling ja zum Beispiel auch keine Schiedsrichter nach wie vor.
Nur bei großen Turnieren, bei Olympischen Spielen etwa, sind Fremde mit auf dem Eis, sagt Sabine Welkofer.
Das Einzige, was die Curler in dem Moment nämlich nicht dürfen, ist, die Steine zu messen. Wenn man mit dem Auge nicht sieht, welcher Stein ist besser, das dürfen sie auf großen Veranstaltungen nicht selber machen. Und dafür sind dann Schiedsrichter da. Ansonsten haben die keine Funktion.
Teams, die Pause haben, schauen durch das Panoramafenster dem Geschehen in der Halle zu. Es sind auch einige Zuschauer da, die selber nicht am Turnier teilnehmen.
Die einzige Möglichkeit ist ein harter Schuss und dann an der Kante treffen den Roten.
Leon Hundertmark vom Hamburger Juniorenteam führt Buch darüber, wie viele der von seinen Kameraden gespielten Steine ihr Ziel erreichen.
So kann man dann am Ende ungefähr sagen, bei wie viel Prozent dieser Spieler lag. Und dann kann man so einen Leistungsspiegel halt machen.
Leon ist heute der fünfte Mann, fester Bestandteil der Mannschaft, auch wenn er gerade nicht auf dem Eis steht. Das Team hat entschieden, die zurzeit stärksten Wischer aufzubieten.
Man muss ja viel Kraft auf den Besen bekommen, damit man schön mit Druck wischen kann, weil das bringt am meisten. Da schwächel ich eher noch ein bisschen.
In der Halle ist jemand ausgerutscht.
Bei dem war der Alkoholspiegel anscheinend ein bisschen schon zu hoch. Ich weiß es nicht genau. Das sah auf jeden Fall nicht so gut aus.
Wenn er gewonnen hat, lädt ein Curler seinen Gegner zu einem Drink ein, heißt es in den Verhaltensregeln. Aber ein Curler wird eine Einladung nie ausnutzen, um sich teure Getränke bezahlen zu lassen. Dennoch ist es für Schüler nicht gerade günstig, oft zu gewinnen.
Wenn man das dann mal rechnet, das eigene Team, dann das gegnerische Team, dann wird man schon für ein Spiel bestimmt 15 bis 20 Euro los.
Die Spiele sind zu Ende. Michael Liedtke ist der Vater von Merlin, dem Mannschaftskapitän des Hamburger Juniorenteams. Er kann sich gut daran erinnern, wie alles anfing, wie er meinte, sein Sohn soll etwas Nützliches in seiner Freizeit machen und wie er ihn vor die Wahl stellte.
Also einen Jahresbeitrag für den Sport zu bezahlen oder bei der Musikschule. Und da hat er dann gesagt, naja, bevor ich jetzt noch irgendwie ein Klavier lernen muss, dann gehe ich lieber Curling spielen. Dann haben sie Reisen gemacht, bei der Deutschen Meisterschaft eine Bronzemedaille gewonnen. Das hat ihn motiviert. Und dann war die Sache eigentlich klar, dass er beim Curling bleibt. Und die Erfolge haben sich dann ja auch weiter fortgesetzt.
Merlin Liedtke gehört zu den hoffnungsvollen Talenten in einem Sport, von dem sein Vater bis dahin überhaupt keine Ahnung hatte.
Überhaupt nicht. Ich wohne hier seit 20 Jahren, ganz in der Nähe dieser Curlinghalle. Und ich wusste die ersten 16 Jahre nicht, dass hier eine Curlinghalle steht. Also im Fernsehen haben wir das dann später erst gesehen, als wir wussten, was Curling ist. Vorher hatten wir das auch noch nie gesehen. Nie gesehen, nie gehört. Ja, aber 20 Jahre neben der Halle gewohnt.